Teil der Aufklärungsarbeit ist eben auch, Eltern zu zeigen, wie viel eben normal ist, Teil der normalen Entwicklung ist, damit die Eltern eben auch entspannt und selbstbewusst ihr Kind begleiten können.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Baby Vita, der Babymarke mit Sonne im Herzen, die euch seit 30 Jahren durch den Familienalltag begleitet. Als Eltern schlittern wir immer wieder in Situationen, in denen wir unser Kind angucken, vielleicht zweifeln und uns fragen, wieso kann mein Kind sich noch nicht drehen, die anderen aber schon? Warum hat es jetzt viel mehr Wutanfälle? Wo kommt denn der Pickel an der Nase her? Oder warum nässt mein Grundschulkind nachts noch ein?
Babys und Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, das heißt auch sich Sorgen zu machen, öfter unsicher zu sein und sich zu fragen, ist das gerade normal, was hier passiert? Oder was eben vielleicht auch nicht passiert, obwohl es an der Zeit wäre. Ja, als Hebamme versuche ich meine Nachsorgen immer zu beruhigen, wenn das Baby in seiner Entwicklung noch nicht ganz so weit ist. Denn jedes Kind hat sein eigenes Tempo.
Beruhigen und aufklären, genau das möchten wir mit dieser Podcast-Folge auch. Gemeinsam mit Dr. Med Nicola Klühn beantworten wir häufige Fragen rund um die Kindergesundheit, vom Babyalter bis hin zur Pubertät. Ihr kennt Nicola bestimmt schon aus den sozialen Medien als Kinder, Leib und Seele. Nicola ist Ärztin in der Kindermedizin, Ernährungsmedizinerin, Podcasterin, Bloggerin und Buchautorin. Und jetzt bei uns. Hey, schön, dass du da bist, liebe Nicola.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf.
Warum ist es dir denn ein Anliegen, über dieses Thema zu sprechen?
Ich möchte mit meiner Arbeit schon in erster Linie beruhigend auf die Eltern einwirken. Natürlich ist ganz, ganz wichtig, auf, ich sag jetzt mal, Red Flags aufmerksam zu machen und Eltern aufzuklären, ab wann etwas nicht mehr normal ist und ab wann sie wirklich zum Kinderarzt gehen müssen. Das ist sicher Teil der Aufklärungsarbeit. Aber Teil der Aufklärungsarbeit ist eben auch, Eltern zu zeigen, wie viel eben normal ist, Teil der normalen Entwicklung ist, damit die Eltern eben auch entspannt und selbstbewusst ihr Kind begleiten können. Es geht sonst oft so ein Ping-Pong hin und her. Die Eltern sind besorgt. Ach, das Nachbarskind, das sitzt schon und ist genauso alt. Mein Kind sitzt noch nicht. Ist das noch normal? Dann wird das Kind mit argwöhnischen Augen beobachtet. Und das hat dann auch wieder einen Einfluss auf die Interaktion. Und deswegen denke ich, ist schon eine große Aufgabe von medizinischem Personal rund um die Kinder, eben die Eltern auch so ein bisschen denen aufzuzeigen, wie viel normal ist.
Um eben auch nicht überzutherapieren oder, sag ich mal, gar nicht zu therapieren. Ja.
Ja, genau. Und auch, damit ein Kind nicht alle zwei Wochen zum Kinderarzt laufen muss, wo sich vielleicht auch wieder den nächsten Infekt aufgabelt. Damit Eltern einfach so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Es fehlt leider in unserer Gesellschaft manchmal der Vergleich. Viele Eltern werden Eltern und haben einfach nicht mit Kindern zusammengelebt oder kennen Kinder kaum mehr und haben irgendwie so ein bisschen den Kontakt dazu verloren und sind dann einfach wahnsinnig unsicher und haben wahnsinnige Angst, was zu verpassen, was falsch zu machen und ihr Kind nicht adäquat zu fördern. Das ist auch so ein ganz großes Thema.
Nicola, ich erlebe das ja sehr häufig, dass sich Eltern, gerade wenn sie ihr erstes Kind bekommen haben, doch sehr viele Sorgen nach der Geburt um das Baby machen. Wie verortest du das? Wie normal ist das? Und wie gehst du mit Eltern in dieser Situation um?
Ja, es ist total normal und es ist ja auch von der Natur so vorgesehen. Wir kriegen auf einmal, ohne meistens große Vorbereitung, ein hilfloses Wesen mit nach Hause, was wir unendlich lieben. Und natürlich ist es völlig normal, sich dann um alles Mögliche Sorgen zu machen. Vor allem die Eltern, die eben keinen Kontakt haben zu Babys, können auch super schlecht einschätzen, was da normal ist. Und dann kommt halt einfach die große Herausforderung dazu, dass es die Babys uns einfach auch so schlecht kommunizieren können, was sie brauchen. Man muss da einfach wie eine neue Sprache lernen. Man muss sich auf einmal mit Entwicklung auseinandersetzen. Und meine Erfahrung und vielleicht auch deine ist so ein bisschen, dass die Eltern immer sich sehr auf die Schwangerschaft und die Geburt vorbereiten und auf das, was dann danach kommt, eben so ein bisschen weniger, weil man einfach vielleicht auch noch gar nicht so weit denken kann.
Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Ja.
Genau, und ich finde, also in einer idealen Welt, ich versuche das in der Praxis so gut es geht auch zu gewährleisten, kann man diese engmaschigen U-Untersuchungen in den ersten Lebenswochen schon auch für viel Zukunftsaufklärung benutzen, dass man einfach die Eltern darauf vorbereitet, was in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich auf sie zukommt. Dazu muss man aber leider sagen, dass in der Kinderarztpraxis Zeit wirklich ein hohes Gut ist und wir einfach leider immer viel zu wenig Zeit haben. Also deswegen ist auch die Aufklärung jetzt bei mir über Social Media und Podcasts und so weiter entstanden, weil man das, was man da eigentlich leisten müsste, im normalen Kinderarztalltag kaum leisten kann. Aber ich unterscheide auch immer ein bisschen, sind das Eltern mit dem ersten Kind oder schon mit dem dritten, und die mit dem ersten muss man einfach wirklich ein bisschen mehr an die Hand nehmen, um einfach denen zu erklären, es ist völlig normal, dass das Kind jetzt erstmal noch nicht so gut schläft, dass noch kein Tag-Nacht-Rhythmus da ist, dass sie nicht immer verstehen, was das Baby von ihnen will und so weiter. Also dass man sie einfach versucht, so ein bisschen an die Hand zu nehmen.
Und das machen wir jetzt auch, Nicola. Ich habe nämlich ein paar Symptome ausgesucht und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich eine unwissende Person. Ich schmeiß dir mal so diesen Begriff zu und du erklärst mir mal ganz kurz, was damit gemeint ist, okay? Also, der Nabel, warum stinkt der manchmal? Und warum kann er sich entzünden?
Ja, das ist ja kein steriles Gebiet. Da war ja die Blutzufuhr im Mutterleib da. Und der wird dann trockener und trockener. Am Anfang ist der einfach noch feucht. Und es war ja mal lebendiges Material sozusagen. Da sind auch gerne mal Bakterien. Da kann sich mal eine Infektion bilden. Die Hebamme hilft eigentlich wunderbar dabei, gut auf den Nabel zu achten, ihn gut zu pflegen. Es geht einfach darum, dass der am Anfang nicht nässt oder nicht nass wird, bis er ganz, ganz trocken ist und das Wundgebiet sozusagen gut versorgt ist.
Nicola, wir machen weiter in unserem Spiel. Babyhaut, plötzlich ist da Neugeborenen, Akne, Pickel und Co. Die Haut pellt sich, Neugeborenen-Exanthemen.
Das ist völlig normal. Es sieht manchmal wirklich ungewöhnlich aus und ist für die Eltern auch gar nicht so schwer auszuhalten. Man möchte lauter Fotos machen, man hat da dieses neue Baby und auf einmal kommt tatsächlich wie so eine kleine Mini-Pubertät. Da sind einfach sehr viele hormonelle Veränderungen direkt nach der Geburt. Es ist völlig normal. Da sind einfach die Sexualhormone. Einmal haben die so einen kleinen Peak und dann ist es wie so eine Mini-Pubertät. Es können Pickel kommen, die können auch gelbe Köpfchen haben und die Kinder sehen manchmal aus wie ein Streuselkuchen. Das geht von ganz, ganz, ganz alleine weg. Man muss nichts dran, also bloß nicht rumdrücken. Man muss da auch nicht übertrieben irgendwas pflegen, was man sonst nicht tun würde, sondern einfach ein bisschen abwarten und dann wird die Haut von ganz alleine wieder schön.
Nicola, gerade was die Ausscheidungen anbelangt, hast du bestimmt auch viele Eltern, die dich aufsuchen und die auch sagen, mein Kind hat Durchfall. Meistens handelt es sich da um gestillte Kinder. Sie sagen auch, sie müssen sehr häufig am Tag die Windeln wechseln. Was ist denn deiner Meinung nach im grünen Bereich und was nicht?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil auch hier wieder es eine enorm breite Bandbreite gibt an dem, was normal ist. Ein gestilltes Baby, gestillt bitte betont, darf 10-mal am Tag Stuhlgang haben oder 1-mal in 10 Tagen. Solange der Stuhlgang schmerzfrei ist und das Baby gut gedeiht, ist mir das eigentlich völlig egal, wie oft der Stuhlgang kommt.
Okay. Nicola, was sagst du zum schiefen Kopf?
Müssen wir da immer was machen?
Das ist ein Thema unserer heutigen Zeit, was wir einfach sehr, sehr häufig mittlerweile hier sehen und auch in westlichen Ländern mehr sehen als in anderen Ländern. Das liegt einfach daran, dass wir hier schon seit vielen Jahren, und das ist auch ganz, ganz richtig so, die Empfehlungen zum sicheren Babyschlaf aussprechen und die den Eltern mitgeben. Und die bedeuten eben, dass das Baby flach auf dem Rücken liegt und so schläft. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz richtig, um eben den plötzlichen Kindstod zu vermeiden. Nichtsdestotrotz führt das eben zu, dass die Babys eben ganz schön viel auf dem flachen Rücken liegen. Und dann haben wir noch so Erfindungen wie Kinderwagen und so weiter, wo die Kinder dann auch liegen und dann werden sie auf den Boden gelegt und sind vielleicht auch weniger in der Trage, als sie sein sollten. Auf jeden Fall liegen sie einfach unglaublich viel auf dem Hinterkopf, der dann ganz flach werden kann. Und was ganz normal ist, wenn Babys auf die Welt kommen, dass sie auch erstmal eine Vorzugshaltung haben und sie dann eben auf einer, also nicht ganz symmetrisch flach auf dem Hinterkopf liegen, sondern eben auf einer Seite mehr. Und dann passiert es eben automatisch, dass der Kopf immer mehr auf die eine Seite fällt, auch wenn der Muskeltonus noch nicht so da ist, weil es einfach viel, viel bequemer ist. Ich sehe es bei ganz, ganz vielen Babys. Ich mache da ganz viel Aufklärung, weil man kann da super gegensteuern, vor allem, wenn man das ziemlich früh bemerkt. Also wenn man sieht, das Baby entwickelt einen schiefen Kopf in den ersten Wochen, einfach immer schön drauf achten, dann bitte keine Panik bekommen, einmal dem Kinderarzt zeigen und dann muss ich aber anfangen, da so ein bisschen gegenzuarbeiten. Das heißt, ich schaue, dass die Musik quasi immer auf der anderen Seite spielt, auf der Seite, die das Baby nicht so bevorzugt. Das heißt, ich müsste es vielleicht einmal im Bett umdrehen, dass es dann, wenn es immer nach links geguckt hat, auf einmal immer nach rechts gucken muss, um zur Mama zu gucken. Wenn ich es im Wohnzimmer dabei habe, dann stelle ich den Stubenwagen eben auch so, dass die Action quasi auf der unbeliebten Seite ist. Und wenn das nicht reicht, muss man manchmal ein bisschen helfen mit Lagern. Also da nimmt man zum Beispiel ein Handtuch und rollt so ein bisschen runter, damit wir eben versuchen, den Hinterkopf möglichst symmetrisch zu belasten. Und dann haben wir da eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und sollte das alles nicht helfen, dann wäre der nächste Schritt die Physiotherapie.
Okay, Nicola, ich würde das gerne nochmal vertiefen, weil ich doch sehr viele unschöne Schädeldeformationen sehe, was auch die Eltern nicht besonders freudig erregt. Sie machen sich schon Sorgen, ob diese verschobene Optik ein Leben lang bleibt. Was würdest du im Worst Case den Eltern empfehlen? Da reicht ja Physiotherapie meistens nicht mehr aus.
Ja, also ich erlebe das genauso wie du. Ich erlebe das sehr häufig und leider wird es auch manchmal verpasst, darauf aufmerksam zu machen. Und wenn man im ersten Lebenshalbjahr dagegen arbeitet, sind die Ergebnisse ganz schön und manchmal verpasst man das dann und dann hat sich einfach schon ein ganz massiver, schiefer Kopf entwickelt und dann kommt man da tatsächlich nicht mehr hinterher. So wie du sagst, und was dann noch dazu kommt, ist leider, dass unser Kopf von Natur aus sich so ein bisschen ausgleichen will und dass das Gesicht dann auch leicht schief wird. Also auf der Gegenseite entsteht dann auch so eine leichte Asymmetrie. Und das ist natürlich wirklich einfach ein Problem. Und deswegen gibt es dann eine Alternative zur Physiotherapie und die heißt Helmtherapie. Es gibt Helme, die werden dann da angepasst und die müssen die Babys allerdings 23 Stunden am Tag tragen. Also das ist ganz schön lange und ist schon ein großer Schritt, weil das natürlich auch so ein bisschen das Erlebnis vom Baby einschränkt. Immer hat es diesen Helm auf dem Kopf und kann sich da nicht berühren. Noch dazu sind die ganz schön teuer und werden leider in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen. Das ist was, worüber ich mich wahnsinnig aufregen könnte, weil es mit der Helmtherapie sollte die Physiotherapie nicht helfen und sollten wir zu spät dran sein, eben gute Erfolge gibt, aber auch vor allem im ersten Lebensjahr. Also da müsste man ziemlich schnell sein, weil der Kopf eben da noch so plastisch ist. Es ist allerdings wirklich ein finanzielles Investment von den Eltern und das ist einfach leider nicht für alle möglich.
Nicola, die nächste Frage. Mein Baby dreht sich noch nicht.
Genauso beim Thema Krabbeln. Also können wir eigentlich durchziehen durchs erste Jahr. Krabbelt noch nicht oder setzt sich noch nicht hin. Aber ab wann sollten wir denn da gucken, ob es Hilfe braucht, unser Kind?
Genau, das ist ein sehr komplexes Thema, was sie hier anspricht. Und ich kann es nicht ganz pauschal beantworten. Also erst einmal vorneweg. Die Entwicklung ist sehr breit. Das kann man so ganz plastisch machen, wenn man sich überlegt, dass manche Babys mit 9 Monaten schon frei laufen können, das ist normal. Und andere Kinder laufen erst mit 18 Monaten, auch das ist normal. Also sieht man, das ist eine wahnsinnige Bandbreite an motorischer Entwicklung. Und da gibt es ganz schön viel Zeit und ganz schön viel Spielraum. Wenn ich ein Kind habe, was sich nicht ganz zeitgerecht entwickelt, dann beobachte ich das und schaue mir das Kind an und schaue, wie ist der Muskeltonus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das spielt nämlich auch eine ganz große Rolle. Ist das ein ganz schlappes Kind und hat einfach keinen guten Muskeltonus, oder ist es vielleicht eher ein Kind, was einen super guten Muskeltonus hat, was viele Meilensteine adäquat erreicht hat, aber jetzt beim nächsten Meilenstein einfach so ein bisschen hinterher ist. Vielleicht ist es ein Kind, was sehr schüchtern ist, was sich einfach noch nicht so traut. Es gibt auch Kinder, die warten und warten und können es dann auf einmal perfekt. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Bewegungsformen. Also nicht jedes Kind muss krabbeln, manche rollen sich, manche rutschen auf den Po. Also das muss nicht immer genauso ablaufen, wie das in manchen Apps suggeriert wird. Das heißt, da schaue ich mir an, wie ist der Muskeltonus, und dann schaue ich mir an, ist da eine Asymmetrie dabei, und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie ist denn die übrige Entwicklung, wie ist die emotionale Entwicklung, wie ist die sprachliche Entwicklung. Also ja, es gibt auch eine sprachliche Entwicklung im ersten Lebensjahr, wie interagiert das Kind und so weiter. Und natürlich gibt es Kinder, die eine Entwicklungsverzögerung haben, und da muss man ganz gut aufpassen, die muss man dann wirklich global angucken lassen in sogenannten sozialpädiatrischen Zentren, wo die von allen Seiten angeguckt werden, von Kinderärzten, von Physiotherapeuten, wo mit der Familie gearbeitet wird. Das ist aber eher der seltenere Fall. Der viel häufigere Fall ist eben, dass die Entwicklung unterschiedlich ist und dass wir eben gut darauf achten wollen, dass ein Entwicklungsschritt nach dem nächsten kommt und dass einfach eine Entwicklung auch da ist. Was uns immer nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel auch, wenn die Entwicklung stehen bleibt oder wenn sogar Rückschritte gemacht werden. Das wären so ein bisschen Red Flags. Auf einmal wird was nicht mehr gekonnt, was eigentlich mal gekonnt wurde. Das ist was, wo ich natürlich sehr, sehr aufmerksam werde. Aber sonst gilt es, dass das Kind ganzheitlich angeguckt werden muss vom Kinderarzt. Und das können die Eltern leider, denke ich, nicht ausreichend beurteilen.
Okay. In Bezug jetzt nicht nur auf das Baby, sondern auch auf das Kleinkindalter fragen sich ja viele Eltern, ist das eigentlich normal, dass mein Kind ständig erkältet ist? Also ich weiß, mein eines Kind war wesentlich öfter erkältet und hatte gefühlt die ersten Jahre einen Dauerschnupfen, und ganz anders als bei meinem anderen Kind. Inwiefern gehört das auch dazu, sage ich mal?
Ja, das gehört ganz, ganz stark dazu. Also es sind 10 bis 12 Erkältungs- oder Viruserkrankungen im Jahr sind normal. Davon finden aber ein Großteil im Herbst und Winter statt. Und dann kann man sich überlegen, dass das Kind jede zweite Woche krank ist und dass wir dann auch in der Regel so eine Situation haben, wo man nicht mehr so gut unterscheiden kann, ist das jetzt schon was Neues oder ist das jetzt noch das Alte? Also so Infektketten mit fließenden Übergängen, oder dass die Eltern dann in die Praxis kommen und sagen, also wir haben jetzt irgendwie März und eigentlich rotzt und hustet der seit November. Das ist völlig normal. Also der Grund dafür ist, dass das Immunsystem von den Kindern relativ naiv ist. Es kennt eben diese ganzen Erreger wenig. Es hat ein paar Antikörper natürlich von der Mutter bekommen, aber viele Erreger sind eben neu. Und da müssen erstmal Antikörper aufgebaut werden und das alles muss kennengelernt werden. Und das wird leider am Anfang auch mit vielen Symptomen, die ja auch alle ihren eigenen Sinn haben, quittiert. Und für die Eltern ist es wirklich häufig unvorstellbar, dass das noch normal ist. Wann sollte man so ein bisschen aufmerksam werden? Es gibt natürlich auch Immundefekte. Das ist aber wirklich was, was man sehr selten erlebt bei Kindern, ist aber im Bereich des Möglichen. Aufmerksam werden sollte man dann, wenn ein Kind ungewöhnliche Infekte hat, die jetzt nicht so in das ganz normale Raster fallen, ungewöhnliche Erreger, ungewöhnliche Lokalisationen, komische Abszesse, ständig eingewiesen werden muss ins Krankenhaus und dort intravenöse antibiotische Therapie braucht. Das sind so Dinge, da sollte man aufmerksam sein. Das ist der Kinderarzt dann auch. Dann werden auch mal die Immunglobuline bestimmt. Was aber viel, viel häufiger ist, ist einfach diese ganz normale Infektkette, die einfach in den ersten Lebensjahren, also besonders dann, wenn die Kinder schon eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, einfach im Bereich des völlig Normalen liegt.
Nicola, jetzt geht ja so ein Infekt auch häufig bei Kindern mit Fieber einher. Was ist denn da noch normal und ab wann sollten wir was dagegen tun?
Ja, da könnten wir jetzt eine ganze Podcast-Folge zu füllen zu dem Thema Fieber. Also erstmal vorneweg, Fieber ist für das Kind eine super tolle Reaktion, auf einen Erreger zu reagieren, weil wir haben ja gerade schon gehört, die Kinder haben eben noch nicht die Armee an Antikörpern aufgebaut, die wir Erwachsene haben. Also müssen sie anders reagieren und sie reagieren mit Fieber und unter Fieber arbeiten die Immunzellen schneller. Es ist also eigentlich ein genialer Hack der Natur, dass das Kind fiebert, weil es einfach das Immunsystem wirklich maximal pusht, um diesen Erreger loszuwerden. Vielleicht kann man Fieber dann auch ein bisschen so sehen, dass man sagt, oh, das ist jetzt eigentlich was Gutes. Mein Kind bekämpft gerade super gut den Erreger. Aufmerksam werden sollte man dann, oder ein Kinderarztbesuch ist immer dann notwendig, im ersten Lebenshalbjahr, also in den ersten 6 Lebensmonaten, sollte jedes Fieber, also in den ersten 3, 100 pro, und ich sage auch immer gerne in den ersten 6 Lebensmonaten, da ist einfach das Immunsystem noch nicht gut aufgebaut, da sollte das ein Kinderarzt begleiten. Das können die Eltern einfach nicht gut einschätzen. Dann danach finde ich die Höhe der Temperatur nicht ausschlaggebend, sondern es ist ausschlaggebend, wie geht es dem Kind. Ich muss nicht die Höhe der Temperatur unbedingt behandeln, sondern den Zustand des Kindes. Und wenn ein Kind Schmerzen hat, wenn es einem Kind nicht gut geht, wenn ein Kind sowas wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen hat, jammerig ist, ja, dann gebe ich ein fiebersenkendes Medikament, aber ich behandle nicht die Höhe der Temperatur.
Jetzt kommt Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die beliebten Quetschbeutel von Baby Vita, der Marke mit Sonne im Herzen? Es gibt sie im günstigen Viererpack in vielen leckeren Sorten und gerade unterwegs sind sie der ideale Begleiter für klein und groß. Baby Vita Quetschbeutel sind natürlich ohne Zuckerzusatz und für noch mehr Abwechslung auch zu Hause findest du für dein Kind in jedem Viererpack einen lustigen Bastelspaß zum Ausschneiden. Da wird der Familienalltag zum Kinderspiel. Baby Vita, seit 30 Jahren an eurer Seite. Das war die Werbung.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, zum Thema der Sprachentwicklung. Es gibt ja Kinder, die ganz früh sprechen, auch in diesem Fall später sprechen. Manche sagen nur einzelne Worte, wenn sie einen Bagger sehen, Bagger, oder machen Laute. Wie ist da so die Spanne des Sprechenlernens?
Ja, die Spanne des Sprechenlernens ist auch wieder wahnsinnig groß. Es gibt auch hier gewisse Meilensteine und mein Gefühl ist, dass leider ein bisschen zu wenig gefördert wird in Deutschland. Es wird Gott sei Dank mehr und mehr Aufklärung betrieben, um Eltern zu sensibilisieren, wann etwas nicht mehr normal ist. Dazu komme ich gleich. Und dann auch eine frühe Förderung einzuleiten. Das machen leider noch nicht alle Kinderärzte so. Mhm. Also genau, in den ersten 2 Lebensjahren üben die Kinder viel. Wir wollen dann ungefähr, wenn die Kinder 2 Jahre alt sind, wollen wir so ganz grob, dass ein Kind 50 Wörter spricht. Das bedeutet aber auch Wow, Wow und Da und Kosenamen. Also da zählt alles drunter. Das erreichen die meisten Kinder. Und wir wollen, dass ein Kind mit 2 Jahren ungefähr schon 2 Wörter aneinander reihen kann, sogenannte 2-Wortsätze. Die Aussprache muss dann noch gar nicht klar sein. Es kann auch sein, dass das Kind noch sehr verwaschen spricht. Das ist in Ordnung, aber diese Entwicklung wollen wir sehen. Das erreichen einige Kinder nicht. Und ich bestelle die dann einfach noch mal ein halbes Jahr später ein. Es gibt nämlich sogenannte Late Bloomer, die einfach dann so eine sogenannte Sprachexplosion haben. Die sprechen bis 2 nix oder 1-2 Wörter und mit 2,5 auf einmal habe ich da ein ganz anderes Kind setzen, was so richtig explodiert ist und dann ist alles gut. Das ist aber nur ein Teil der Kinder und ein anderer Teil sind wirklich Late Talker. Spätestens am 3. Geburtstag werde ich dann nervös und eigentlich ist es dann schon fast ein bisschen zu spät. Ich möchte eigentlich schon davor die Eltern anleiten, wie sie die Sprache fördern können und die Kinder gegebenenfalls auch zu einer Logopädie überweisen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass das Kind hört. Also ein Hörtest sollte davor immer erfolgen, damit wir das nicht verpassen. Vielleicht liegt die fehlende Sprachentwicklung an einem mangelnden Hörvermögen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten eben die Kinder unterstützt werden, weil wir eben auch wissen, wenn wir die Kinder nicht ab 3 fördern, dass sie viel wahrscheinlicher dann auch an der Schule Lese-Rechtschreibschwäche bekommen und so weiter. Also da ist einfach die frühe Förderung ganz, ganz wichtig und es wird statistisch leider zu wenig gemacht.
Genauso, wenn die Kinder schon, sage ich mal, 4, 5, 6 sind, wenn die Zischlaute machen oder so oder irgendwie ganz merkwürdig Sachen aussprechen, so eine Logopädie kann einfach wahnsinnig viel. Und ich bin immer auch dafür, oft geben mir auch die Erziehenden einen Tipp in der jeweiligen Einrichtung, darauf auch dann wirklich zu hören und zu vertrauen, ne?
Ja, genau. Und bei der Logopädie, man denkt sich ja dann manchmal, oh, was soll denn da passieren? Da ist mein Kind eine Stunde die Woche. Aber die Eltern werden eben auch so gut angeleitet, wie sie die Kinder da fördern können. Ja. Und die Eltern sind ja die ganze Zeit mit dem Kind zusammen. Und deswegen passiert da eben so viel. Und leider ist das Thema auch wieder, dass ich das in der Praxis mit meinen 10-Minuten-Slots nicht zuverlässig gewährleisten kann. Und da appelliere ich auch an die Kollegen, dann wirklich einfach zu sagen, so, und da hole ich mir jetzt den Logopäden, die Logopädin dazu und source das Thema out. Aber ich möchte, dass die Kinder rechtzeitig gefördert werden und dass die Eltern wissen, wie sie ihre Kinder besser anleiten.
Nicola, Themenwechsel. Ab wann äußern sich denn Wachstumsschmerzen beim Kind? Und was empfiehlst du dagegen?
Also Wachstumsschmerzen sind seltener eine Sache des Kleinkindalters, eher eine Sache des Vorschul- und Grundschulalters, kann auch in der Pubertät noch vorkommen. Wachstumsschmerzen sind häufig, viele Kinder haben Wachstumsschmerzen und typischerweise äußern sich die Wachstumsschmerzen in den Beinen, seltener in den Armen. Und die Wachstumsschmerzen treten vor allem abends auf oder in den frühen, in der ersten Nachthälfte, selten danach. Es ist eine Ausschlussdiagnose, die Wachstumsschmerzen. Das heißt, es ist, man sollte es auf jeden Fall mit dem Kinderarzt besprechen, weil es ja auch selten andere, auch bösartige Gründe gibt für Schmerzen im Knochenbereich. Deswegen einmal mit dem Kinderarzt besprechen, einmal gut erzählen, wann kommt es vor, in welcher Häufung tritt es auf und so weiter, dass nichts übersehen wird. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Berichte. Manche Eltern sagen, mein Kind möchte, dass die Beine in kaltes Wasser gehalten werden. Andere Kinder mögen in die warme Badewanne. Manche genießen eine Massage. Und wenn alles nichts hilft, darf auch mal ein Schmerzmittel gegeben werden, weil Wachstumsschmerzen einfach wahnsinnig schmerzhaft sein können. Auch das ist mal erlaubt, aber sollte natürlich nicht jeden Abend stattfinden.
Es passiert ja, dass Kinder, die schon ein bisschen auch älter sind, ich sage mal über das Kleinkindalter hinaus, plötzlich Angst im Dunkeln haben. Wie oft kommen Eltern mit diesem Thema zu dir? Und woran liegt das?
ja, auch das ist eine völlig normale Phase. Kinder so ab 4, 5 kommen ja in dieses magische Denken rein und dann auf einmal besteht die Welt aus Monstern und aus irgendwas Unheimlichen, was sie irgendwo gesehen und gehört haben. Und das wird dann auch ganz groß. Noch dazu haben viele Kinder in dem Alter die ersten Erlebnisse mit Albträumen und einfach mit so gruseligen Gedanken. Ich bin ja ganz auf der Seite der bedürfnisorientierten Erziehung. Das ist nichts für jeden natürlich, aber ich bin immer dafür, dass wir unsere Kinder einfach ganz, ganz eng begleiten und uns wirklich auch daran erinnern, wie klein die noch sind. Und dass auch wir nachts manchmal komische Gefühle haben, gerne neben unserem Partner liegen, gerne begleitet werden. Und ich bin eben dafür, dass wir die Kinder da einfach ganz, ganz gut begleiten, ein Licht anmachen, uns dazulegen, was Schönes erzählen, nochmal ganz klar sagen, was gibt's denn auf unserer Welt und was gibt's nicht, um sie so ein bisschen zu begleiten. Aber es ist eine normale Phase.
Ein Thema, was in dieser Phase kommt und auch anhalten kann, ist das Thema, also Trockenwerden. Einige Kinder sind, sage ich mal, 2 Jahre alt, aber es gibt ja auch Kinder, die in der Grundschulzeit nachts noch einnässen. Ja, auch wie lange ist das normal und ab wann würdest du sagen, hier braucht das Kind Hilfe und was braucht es überhaupt, um trocken zu werden?
Ja, auch hier könnten wir nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und leider ist es auch ein Tabuthema immer noch in unserer Gesellschaft. Zumindest ist es meine Erfahrung in der Praxis. Also, wir Eltern sollten uns darüber mehr untereinander austauschen, weil in jeder Schulklasse, Grundschule, aber auch noch im Gymnasium Kinder sitzen, die nachts immer noch einnässen. Also es ist ein sehr, sehr häufiges Thema. Es ist auch hier ein Reifungsthema und wir müssen einmal unterscheiden. War das Kind schon mal trocken und nässt es erneut ein oder ist das Kind nie trocken gewesen? Das ist ein großer Unterschied. Bei den meisten Kindern ist es so, dass sie nie trocken gewesen sind oder dass sie nur tagsüber die Kontrolle gelernt haben und nachts eben nicht. Dann sprechen wir Kinderärzte von der sogenannten Enuresis. Woran liegt es? Auch hier gibt es wieder verschiedene Theorien. Es liegt sicher zum einen daran, dass Kinder sehr, sehr tief schlafen und dann einfach durch die Blase nicht geweckt werden. Es gibt andere, aber das sind auch nur Theorien sozusagen, die sagen, dass es bei manchen Kindern einfach länger dauert, dass nachts weniger Harn produziert wird als tagsüber und dann die Blase überläuft. Und wie auch immer, es ist auch eine Frage der Reifung und es ist völlig normal. Und das möchte ich den Eltern erstmal in die Hand geben, um einfach so ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen. Viele sind sehr, sehr entspannt, bis es dann irgendwann in die Schule geht und dann sowas ansteht wie Schullandheim, erste Klassenfahrt, oh Gott, kann mein Kind da jetzt überhaupt mitfahren, das Nest nachts noch ein und dann auf einmal kommt der Druck oder die Nachbarin hat was gesagt, wie das kann doch nicht sein oder die Oma oder wie auch immer und dann auf einmal fühlen sich alle wahnsinnig unter Druck gesetzt. Genau, und das ist genau das, was wir da eigentlich nicht haben wollen. Also wir wollen erstmal den Druck rausnehmen und dann wollen wir frühestens ab fünf Jahren, wenn die Kinder nachts noch einnässen, sie der sogenannten Urotherapie zuführen. Das heißt, unter fünf ist dieses Verhalten einfach auch gar nicht krankhaft zu bewerten, sondern einfach ein ganz normaler Teil der Entwicklung. Nach dem fünften Geburtstag kann man langsam eben über diese Urotherapie nachdenken. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel erstmal anfängt, so einen Kalender zu führen. Und jede Nacht, die geklappt hat, die markiert man dann mit einer Sonne. Und dann sagt man, wow, das hat super geklappt. Also wir setzen erstmal den Fokus darauf, dass wir Positives bestärken. Und dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt auch noch sowas wie eine Klingelhose. Das muss man mit den Eltern ausführlich besprechen. Die fängt dann an zu bimmeln, sobald die Unterhose feucht wird. Und das Kind erfährt einen Weckreiz und der ist gleichzeitig mit dem Reiz der Blase sozusagen. Und dann hat auch das gute Erfolge. Aber wie gesagt, man muss da die Familie sehr gut briefen. Das bedeutet erstmal für einige Wochen echt anstrengende Nächte für alle, sind da alle bereit dazu, das mitzutragen und so weiter, weil die Spontanheilungsrate sozusagen ist sehr gut. Also ganz von alleine, wenn ich einfach nur den Kalender führe, mein Kind positiv unterstütze, vielleicht abends, bevor das Kind ins Bett geht, nochmal das Kind aufs Klo setze, ganz von alleine werden die Kinder, ich glaube, 10-15% im Jahr von alleine trocken. Also die Spontanheilungsrate ist gut, deswegen muss es auch mal gut überlegt werden, was ich therapeutisch da überhaupt einleite.
Ein großes Thema in der Grundschulzeit und wir haben den Eindruck, dass das auch größer ist als bei uns früher, ist die Vorpubertät und die Pubertät, die scheinbar auch immer früher zu kommen scheint. Was sind die ersten Anzeichen der Vorpubertät? Wir wissen zum Beispiel von Kindern, die plötzlich, also sehr jung sind, nach Schweiß riechen, ganz viele Pickel auf der Nase haben. Inwiefern ist das heute tatsächlich früher als heute und was sind so die ersten Anzeichen?
Und Nicola, vielleicht könntest du da auch nochmal spezifisch auf Jungen und auf Mädchen eingehen. Was haben die denn so für unterschiedliche Anzeichen?
Also die Vorpubertät ist tatsächlich, es ist nicht nur dein Eindruck, sondern es ist tatsächlich ein bisschen häufiger als früher und auch die normale Pubertät tritt ungefähr ein Jahr früher ein, als wir in die Pubertät gekommen sind. Also auch da ist eine Entwicklung zu beobachten. Und wir sollten aufmerksam sein, weil Grundschulkinder natürlich noch nicht in die Pubertät eintreten sollten. Weil die Pubertät ist ein Prozess, der dann irgendwann automatisch abläuft, wo sich einfach viel verändert. Natürlich für die Eltern sehr, sehr merksam im Gehirn sich viel verändert, aber natürlich auch die körperlichen Merkmale sich verändern und Wachstum stoppt. Ne? Und wir wollen natürlich deswegen nicht, dass Kinder vorzeitig in die Pubertät eintreten. Und das heißt, ihr habt es schon ganz, ganz toll genannt, wenn Kinder Pubertätszeichen zeigen, und damit meine ich Kinder vor dem 9. Lebensjahr, dann sollte man bitte den Kinderarzt unterrichten und das mit ihm besprechen. Also es bedeutet eine vorzeitige Periodenblutung, eine Brustentwicklung bei den Mädchen, eine Behaarung im Intimbereich oder im Achselbereich. All das sollte bitte dem Kinderarzt vorgestellt werden, genauso auch eine unreine Haut. Kann ganz viele Gründe haben, aber eben auch diese sogenannte Pubertas precox, diese Vorpubertät. Bei Jungen würde die Pubertät anfangen mit einem Wachstum des Hodens, das wäre so das mit das erste Merkmal. Da können die Eltern auch einfach aufmerksam sein und dann beginnt es eben auch, also Wachstum des Hodens, dann Wachstum des Penises und dann eine Behaarung im Genitalbereich, irgendwann auch im Gesichtsbereich und dann die Veränderung der Stimme. Es ist immer die gleiche Abfolge und es ist eben, denke ich, einfach nur wichtig, dass die Eltern wissen, dass es das gibt. Wenn sie solche Pubertätsmerkmale, die man ja alle eigentlich ganz gut kennt, bei einem Grundschulkind erleben, dann bitte immer mit dem Kinderarzt einmal absprechen und wir machen dann einen Hormonstatus und da gibt es dann auch wieder gut wirksame Medikamente, um das auch aufzuhalten und eben die normale Entwicklung dann zu unterstützen.
Wann beginnt denn die Pubertät in der Regel? Die eigentliche Pubertät?
Die eigentliche Pubertät kann schon so mit 9, 10 Jahren losgehen, kann aber auch mit 12, 13, 14 Jahren erst losgehen. Also die Bandbreite ist groß. Wir haben ein bisschen ein Problem mit der Adipositas, der Fettleibigkeit in Deutschland im Kindesalter und das begünstigt es. Also Kinder, die leider übergewichtig sind, kommen früher in die Pubertät und dann ist es aber auch eine genetische Geschichte, abgesehen davon. Also man weiß, dass die Kinder von Eltern, die selber früh in die Pubertät gekommen sind, auch früher in die Pubertät kommen. Also auch hier wieder eine große Bandbreite.
Nicola, ich muss einmal reingrätschen, weil du bist ja auch Ernährungsmedizinerin und du hast schon eben das Stichwort gegeben, nämlich Adipositas bei Kinder und Jugendlichen. Da hätte ich gerne von dir doch nochmal eine genauere Beschreibung. Was ist denn eigentlich normal an Körpergewicht? Natürlich immer in Relation zur Körpergröße, aber ab wann müssen sich Eltern auf den Weg machen beziehungsweise müssen sich Gedanken darüber machen, dass das so nicht weitergehen kann mit der Gewichtszunahme?
Ja, schön, dass ihr das Thema anspricht. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema in Deutschland. Wir denken ja Gott sei Dank in der Medizin langsam mehr und mehr in Richtung Prävention. Und ich finde deswegen auch hier die Aufklärung so wichtig und die Prävention, weil Kinder, die dick sind und oder Jugendliche, die dick sind, eben auch im Erwachsenenalter sehr häufig dick sind und dann diese ganzen Folgeproblematiken sich auch aufschnappen, also von Bluthochdruck über Diabetes und so weiter. Also dieses große Problem, was wir ohnehin in Deutschland haben. Das heißt, während den Anfängen ist da meine Meinung, je früher wir da eingreifen, je früher wir nicht gesunde Verhaltensweisen versuchen umzusteuern positiv, desto besser, weil je länger sowas andauert, desto schwieriger ist es auch. Es ist leider so, dass die Prognose der Adipositas gar nicht gut ist. Also obwohl es ja theoretisch ganz einfach wäre, wir würden einfach den Lifestyle ändern sozusagen und schon wäre das Thema gelöst, ist die Prognose ganz, ganz schlecht und deswegen müssen wir eben da viel, viel, viel mehr aufklären. Wann müssen wir aufmerksam werden? Also im Kindesalter gibt es genauso wie im Erwachsenenalter einen BMI. Und die Kriterien gibt es ja eine Einteilung zwischen einfach nur übergewichtigen Kindern oder dann adipös oder stark adipösen Kindern. Das kann man einteilen. Und der BMI ist eben genau abhängig von Körpergröße und Körpergewicht und wie das zusammenpasst. Man kann aber auch Eltern sensibel darauf aufmerksam machen, wenn noch keine Adipositas erreicht ist, aber man einfach sieht, dass das Kind vom Gewicht und von der Größe immer eher in der unteren Perzentile war und auf einmal ist eine gewisse Phase, also typischerweise so, die Kinder essen viel nicht mehr zu Hause, sind im Freundeskreis, da werden irgendwie für 59 Cent Chips im Supermarkt ständig gekauft oder so. Und dann kann man die Eltern schon darauf aufmerksam machen, oh, seit dem letzten Besuch hat das Kind ganz schön an Gewicht zugelegt. Woran liegt es denn? Beste Prävention ist natürlich einmal die gesunde Ernährung und auch die gesunde Ernährung zu Hause hat einen großen Effekt. Also auch für Eltern von Schulkindern oder Jugendlichen, die manchmal denken, ich habe völlig die Kontrolle verloren. Nein, wir leben den Kindern eine gesunde Ernährung zu Hause vor und das hat nachgewiesen einen Effekt. Und das Allerbeste für Kinder und Jugendliche ist natürlich auch viel Bewegung. Bitte einen bewegten Alltag mit möglichst wenig Screentime, mit sportlichen Hobbys, mit Schulwegen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestritten werden und nicht im Auto.
Eine letzte Sache habe ich jetzt noch zum Ende. Zur Pubertät. Jetzt habe ich hier ja eine Frau mir gegenüber sitzen, die Kerstin mit ihren 7 Kindern. Du hattest ja teilweise 4 Kinder in der Pubertät.
Das heißt,
richtig? Du hast immer noch. Können wir noch mal kurz für alle Eltern mit Kindern in der Pubertät 3, 4 Fakten auf den Tisch holen, zur Entspannung und Mut machen. Was ist alles in der Pubertät ganz normal?
Nicola, willst du anfangen oder soll ich mal aus dem Nähkästchen?
Ich rede da wie die Blinde vom Licht. Ich begleite ja nur die Familien und ich habe schon auch selbst gelernt. Ich habe auch immer ganz viele tolle Tipps zu Kleinkindern gegeben und fand das dann teilweise gar nicht so leicht umzusetzen, als ich selber Mutter dann von jetzt 2 Kleinkindern bin. Also ich versuche mich da schon zurückzuhalten, aber trotzdem, vielleicht darf ich eins sagen. Das Gehirn strukturiert sich in der Pubertät maximal um. Also es ist die krasseste Entwicklung überhaupt und das ist einfach eine Wahnsinnsleistung und da passiert ganz, ganz, ganz viel. So, und ich glaube, das muss man wirklich im Hintergrund haben, wenn man dann die Jugendlichen in der Pubertät begleitet, dass da einfach gerade so wahnsinnig viel passiert, alles quasi auf Reset und Neumodus, um ihnen einfach mit Verständnis auch entgegenzukommen.
Nicola, wir haben dich jetzt ganz schön gelöchert. Ja. Dafür herzlichen Dank,
Dankeschön,
dass du uns da so fachlich qualifizierte Antworten gegeben hast. Ich möchte auf dein neues Buch hinweisen, Nicola. Insbesondere auch, weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Wir hatten gerade darüber gesprochen, denn du hast einen Kompass Kinderernährung geschrieben, erschienen im Südwestverlag, jetzt auch relativ frisch. Ich habe mich durchgelesen und dein Buch bekommt von mir das Prädikat absolut lesenswert. Und ja, ich möchte das einfach allen Eltern mit ins Herz legen. Nicola, vielen lieben Dank.
Ja, da freue ich mich wahnsinnig.
Alles Gute für deine
Arbeit. Vielen Dank für eure Zeit und dass ich dabei sein durfte.
Ja, unbedingt. Nicola, mach's gut.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.